Ich selber bin seit Monaten schon unterwegs in einer Predigtreihe durch den ersten Thessalonicher Brief hindurch. Wenn man hier in unseren Gemeinden sagt, erster Thessalonicher Brief, woran denkt man? Jedenfalls mir ging es in der Vergangenheit so, natürlich an ein paar Abschnitte, die weiter hinten stehen, ja, wo der Apostel Paulus davon schreibt, es gibt eine Auferstehung aus den Toten. Der Herr wird wiederkommen. Ja, das sind so diese Dinge, die jedenfalls für mich beim ersten Thessalonicher Brief immer so an vorderster Stelle standen. Und weil ich gemerkt habe, manchen Gemeinden sind diese Themen durchaus auch etwas nach hinten gerutscht, obwohl sie doch Beachtung verdienen, habe ich mich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, einmal eine Predigtreihe durch den ersten Thessalonicher Brief zu machen und bin ganz erstaunt, wenn man so beobachtet oder was man im ersten Thessalonicher Brief findet. Man findet ganz viel darüber, wie versteht der Apostel Paulus Gemeinde. Und der erste Thessalonicher Brief bringt ganz, ganz viel Wertschätzung für Gemeinde zum Ausdruck. Ja, und das hat mich auch aus dem ersten Thessalonicher Brief nachhaltig beschäftigt. Dank für Gemeinde, Wertschätzung für Gemeinde. Gemeinde ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Ja, das verdient unsere Aufmerksamkeit. Ja, Gemeinde ist die Institution von Gott. Gemeinde ist etwas, was uns auch durchträgt, was uns auch begleitet. Ja, wir merken das vielleicht manchmal, wenn jemand krank ist und bekommt Besuch aus der Gemeinde oder so. Das gibt Kraft, das unterstützt, das trägt einen Menschen. Ja, ich habe neulich mal auch in einer Predigt über den ersten Thessalonicher Brief Gemeinde verglichen mit unserem alten Familienauto. Wir sind ja eine große Familie mit 6 Kindern und haben, also das Thema Mobilität ist da immer auch was ganz Eigenes. Ja, und wir hatten über viele Jahre so einen blauen VW-Bus, der hatte schon zugegeben allerhand Gebrauchsspuren. Ja, aber es war eben ein teuer, zuverlässiger Lastesel. Und es war irgendwie auch ein Stück Identität von uns als Familie. Das ist unser Auto, das sind wir. Ja, mit dieser Kutsche sind wir bis an die Ostsee oder einmal sogar bis an die Nordsee gefahren. Ja, das sind wir, das ist unser Auto. Und vor allen Dingen als Familienvater, wenn man mehr so das Auto im Blick hat, also das ist dann mehr so in meinem Aufgabenbereich, dann hält man die Hände drüber, dass das Auto möglichst lang hält. Ja, man hält die Hände drüber und passt auf, dass das Auto gut hält. Ich habe manchmal den Eindruck, Gemeinde, das ist auch so eine Familienkutsche mit ein paar Gebrauchsspuren. Vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz neu. Ja, aber wir halten die Hände drüber. Das sind wir. Das ist ein Stück Identität. Das ist wertvoll. Das erhalten wir. Und das lernt man auch, wenn man den Apostel Paulus liest, wie er Gemeinde schätzt. Und ich lese einfach mal die ersten 5 Verse aus dem ersten Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und in Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wir wissen ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Der erste Satz, Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher. Also Silvanus, das kann auch oder kann auch einfach mit Silas übersetzt werden. Manchmal heißt es Paulus, Silas und Timotheus hier. Die etwas längere Namensform Paulus, Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher. Und ich habe meine kleine Karte vorbereitet. Es hilft manchmal beim Verstehen der Dinge, wenn man das ein wenig grafisch vor Augen hat. Wo befindet sich Thessalonich? Ja, eine Stadt, die es bis heute gibt. Ja, kannst du die Karte uns mal, ihr dürft mal schmunzeln, ich habe die Karte selber gemalt. Ja, aber das ist manchmal das Beste, weil man dann nur drauf hat, was man wirklich braucht. Ja, also, wir haben hier Griechenland und hier drüben, das ist das, was wir heute als Türkei kennen. Der Apostel Paulus ist auf der zweiten Missionsreise unterwegs und kommt also von Asien rüber nach Philippi. In Philippi, da ist uns vielleicht bekannt die Geschichte mit dem Kerkermeister. Also Paulus ist eher sich versehen, hat im Gefängnis gelandet und wird von Gott befreit. Und der Chef des Gefängnisses kommt zum Glauben. Trotzdem, sie müssen schnell weiter, sie werden verfolgt und sie ziehen rüber nach Thessalonich. Ja, und auch in Thessalonich, Paulus ist das so gewohnt, er geht zuerst in die Synagoge zu den Juden, spricht mit ihnen über Jesus Christus, zeigt, dass Jesus der Messias ist, aber er muss erleben, dass Juden in Thessalonich Stimmung gegen ihn machen. Es haben sich Leute bekehrt, aber die Juden machen Stimmung gegen ihn. Paulus muss zügig weiter, muss auch in Thessalonich fliehen, also von Stadt zu Stadt. So hat man den Eindruck, wird er verfolgt. Er zieht nach Beröa. Dort haben wir diesen interessanten Ausdruck. Auch dort ist er wieder in der Synagoge und die Juden waren edler als die in Thessalonich und haben anhand ihrer Schriften, anhand des Alten Testamentes geprüft, was Paulus sagt. Ja, von Beröa ziehen sie weiter runter in den Süden von Griechenland nach Athen und Korinth. Ja, und hier unten im Süden Griechenlands, dort sind nun die drei. Und der Apostel Paulus ist von einer Sorge umgetrieben, nämlich die Christen in Thessalonich hier oben. Was machen die? Was macht die Gemeinde in Thessalonich? Wie geht es ihr? Sind die noch bei festem Glauben? Ja. Übrigens, die Stadt Thessalonich gibt es heute noch, nennt sich heute Saloniki. Hier, das ist die Kalkidiki, eine Halbinsel, die so ins Meer reinreicht, so drei Finger, die ins Mittelmeer reinreicht. Viele Leute machen hier Urlaub. Ja, und ich hatte mal einen Arbeitskollegen, als ich mal in Hessen in einer Firma gearbeitet hatte, einen Arbeitskollegen, der war Türke, kam also ursprünglich aus der Türkei, aber in Griechenland in der Nähe von Saloniki aufgewachsen und später nach Deutschland übergesiedelt. Ja, heute ärgere ich mich, dass ich ihn nicht öfter gefragt habe, wie sieht die Gegend hier aus um Saloniki? Ist ja doch biblisches Gebiet. Also der Apostel Paulus ist hier unten in Athen und Korinth, hat Sorge um die Gemeinde in Thessalonich, schickt den Timotheus hoch. Timotheus muss wieder hier hoch. Ich schätze, das war vielleicht eine Woche Fußweg, die Timotheus gebraucht hat. Ich kann mir vorstellen, wenn er nach Thessalonich unterwegs war, dass er auch die Gemeinde in Beröa besucht hat. Timotheus kommt von Thessalonich wieder zurück zu Paulus und berichtet Gutes, also die Gemeinde, die Christen in Thessalonich, die stehen ihren Mann, die halten zum Herrn und Paulus ist ganz begeistert und schreibt eben auch diesen freudigen, diesen begeisterten Brief an die Christen in Thessalonich. Ja. Und er beginnt mit so einem ganz kurzen Satz, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater. Also das ist eigentlich gar kein richtig vollständiger Satz. Es fehlt das Tätigkeitswort. Ja, Paulus der Gemeinde der Thessalonicher. Gut, das können wir uns denken. Ja, man muss diesen Satz ergänzen. Paulus schreibt der Gemeinde der Thessalonicher. Ja, und dann haben wir einen weiteren interessanten Ausdruck. Der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater. Gemeinde in Gott. Ja, was ist denn das für ein Ausdruck? Ja, ne, das ist eben auch das Deutsch unserer Elberfelder Bibel, die sehr wörtlich übersetzt und da nicht alles noch mit rein erklärt, sondern es eben auch bei diesem knappen Satz belässt. So knapp hat Paulus eben seinen Brief damals begonnen. Ja, und wir müssen diesen Satz, um ihn richtig zu verstehen, zumindest in Gedanken ergänzen. Macht vielleicht auch mancher Paulus, Silvanus und Timotheus. Sie schreiben der Gemeinde in Thessalonich. Ja, sie schreiben der Gemeinde, die, und das kann man jetzt so ergänzen, die in Gott oder vielleicht besser der Gemeinde, die durch Gott besteht. Gemeinde in Gott, ja, das kann man auch so übersetzen, Gemeinde, die durch Gott besteht. Gott ist praktisch die Grundlage der Gemeinde. Und man sieht, wie Paulus Gott hier auch einführt, die durch Gott besteht, durch Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er nennt hier am Anfang gleich erstmal Gott in einer großen Bandbreite. Er spricht von Gott, nicht einfach von Gott, sondern von Gott, dem Vater. Und dann auch nicht einfach von dem Herrn, sondern vom Herrn Jesus Christus. Also am Anfang wird erst einmal der Herr der Gemeinde genannt. Ja, man muss sagen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn. Oh, und jetzt habe ich gefragt, wo bleibt der Heilige Geist? Der rutscht wieder mal hinten runter, wahrscheinlich auch beim Paulus, oder? Und der Apostel Paulus wird auch in wenigen Versen später den Geist Gottes erwähnen. Ja, im 5. Vers, das Wort von Paulus, das Wort des Evangeliums, kam bei den Christen in Thessalonich an, natürlich durch Paulus und seine Mitarbeiter gesprochen. Und es kam an in Kraft und auch durch den Heiligen Geist. Ja, also in den ersten 5 Versen nimmt sich Paulus Zeit darzustellen, wer ist unser Gott? Gott, der Vater, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, der das Wort der Apostel begleitete und wirksam werden ließ. Ja, also der Herr der Gemeinde ist Gott. Die Gemeinde besteht durch Gott, wegen Gott, für Gott. Und der Apostel Paulus macht deutlich, die Gemeinde hat einen großen Gott, einen großen Herrn. Können wir die Folie mal einfach wieder schwarz machen? Ja. Er hat einen großen Gott, hat einen großen Herrn. Nimmt man Gott weg, gibt es die Gemeinde gar nicht mehr. Ja, dann löst sich Gemeinde auf. Dann dröselt sie auseinander, zerfällt zu Staub. Also das ist immer wieder wichtig, der oberste Dienstherr der Gemeinde, das ist Gott selbst. Und das merkt man an manchen Stellen bei Paulus, wie er das betont, wenn er von Mitarbeitern Gottes spricht. Ja, wir reden manchmal von Mitarbeitern unserer Gemeinde. Der Apostel Paulus von Mitarbeitern Gottes, der Gemeindemitarbeiter, der Gemeindehirte ist letztlich immer Gott gegenüber verantwortlich. Das ist unsere oberste Instanz. Und das stellt der Apostel Paulus auch raus, stellt er gleich erstmal von ran, wenn er seinen Brief eröffnet und wenn er die Christen in Thessalonich begrüßt. Ja. Und dann kommt er zu seinem ersten Punkt im Vers 2, der Dank für die Gemeinde. Der Apostel Paulus schreibt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Das beobachtet man an vielen Stellen, der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, das sind Beter. Immer wieder in ganz vielen Briefen, fast in allen Briefen, vorn dran, dieser Dank an Gott für die Gemeinde. Wir danken Gott alle Zeit für euch. Damit eröffnen sie den Brief. Sie eröffnen den Brief auch mit einem Zuspruch. Ja, sie legen nicht los mit dem, was da irgendwo schief lief, sondern mit einem Zuspruch, wir beten für euch. Wir danken Gott für euch. Ja, ihr seid in unseren Augen wichtig, ihr seid in den Augen Gottes wichtig. Ja, Paulus beginnt mit einem Zuspruch. Also das habe ich auch gelernt bei Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Der Zuspruch, die Ermutigung, das ist ganz wichtig. Wenn man ein Stück reinliest, am Anfang denkt man bei den Christen Thessalonich, da war alles bestens, da war alles in Ordnung. Wenn man ein Stück liest ins 4. Kapitel hinein, merkt man, nein, es war nicht alles bestens. Paulus muss auch an Dinge erinnern, an Dinge ermahnen. Ja, aber er beginnt das immer mit Mut machen, mit Ermutigung. Wir beten für euch, wir danken für euch. Ja, und man muss natürlich auch wissen, der Apostel Paulus musste in Thessalonich aus der Stadt fliehen. Er wurde verfolgt. Die Gemeinde hat keinen leichten Stand. Ja, also Gemeinde braucht Ermutigung noch dazu, wenn es eine verfolgte Gemeinde ist. Und so dankt Paulus zunächst mal für die Christen. Wir danken alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Ja, der Kern des Gebetslebens von Paulus ist Dank für die Gemeinde. Und zwar alle Zeit, auch in schwierigen Lebenslagen, nimmt Paulus sich immer wieder Zeit, für die Gemeinde zu danken. Ja, interessant auch, indem wir euch erwähnen, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Ja, Gemeinde ist ja auch so ein Zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Menschen, manchmal auch von Leuten, die nicht gut miteinander können. Ja, und der Apostel Paulus schreibt, wir danken für euch alle. Es gibt manchen, an dem man sich reibt, der vielleicht aber manchmal für einen so ein Schleifstein ist, an dem man auch lernen soll. Ja, und da gibt es doch auch manchen Grund für Menschen zu danken, was man eigentlich bei seinem ersten Gedanken nicht machen würde. Und trotzdem hier bei Paulus merkt, er dankt für alle, für jeden von euch. Ja, also Paulus sieht Gemeinde als die große Veranstaltung, aber auch den Einzelnen mitten in der Gemeinde. Wir danken für jeden von euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Also das Gebet des Paulus, hier haben wir einen ersten Anhaltspunkt, was wir auch praktisch mitnehmen können. Der Dank für die Gemeinde. Also wenn Samstagabend ist, ja, was betet man? Man kann Samstagabend beten, lieber Herr Jesus, danke, dass wir Gemeinde haben. Danke, dass wir morgen zur Gemeinde gehen können. Ich denke dabei oft an uns als Familie. Wir haben gerne an der Ostsee Urlaub gemacht. In den vergangenen Jahren hatten eine Ferienwohnung, die für uns gut gepasst hat. Ja. Und wenn man dort Sonntag zum Gottesdienst gehen wollte, ja, dann mussten wir Sonntag früh 20 Kilometer fahren bis zur nächsten Gemeinde. Also an der Ostsee. Und an der Ostsee gibt es durchaus Gemeinden. Also es gibt noch Gegenden in Deutschland, wo es viel weniger Gemeinden gibt. Ja, da musste man 20 Kilometer fahren. Ja, und dann traf man auch nicht eine Riesengemeinde, da traf man eine kleine Gemeinde. Eine kleine Gruppe. Und da merkt man, wir haben hier eine völlig andere Gemeindelandschaft, wenn man mal anfängt, Burgstedt oder noch ein Stück hinter Burgstedt, von Penich bis hoch ins Erzgebirge, also an wie viele Gemeinden ich heute vorbeigefahren bin. Aber dann haben wir hier eine völlig andere Gemeindelandschaft. Ja, das ist Grund, Gott zu danken. Also Sonnabendabend, wenn ihr für den Sonntag die Schuhe putzt, könnt ihr dran denken, ja, lieber Herr, danke, dass wir Gemeinde haben, dass wir morgen früh uns wieder auf den Weg machen können, dass wir zur Gemeinde gehen können. Dank für Gemeinde. Dank auch für eine reiche Gemeindelandschaft, die wir hier in der Gegend haben. Ja, und dann kommen wir zu einem ersten Punkt, den Paulus hier erwähnt, was in seinem Gebet vorkommt. Wir danken unablässig vor unserem Gott und Vater, wenn wir an euer Werk des Glaubens gedenken. Ja, das Werk des Glaubens. Kannst du mal wieder die Folie einblenden? Und jetzt einfach gehe ich weiter zur nächsten. Ja, man findet hier im dritten Vers einige wichtige drei Schritte, nämlich die Christen in Thessalonich, das führt Paulus hier im fünften Vers auf, die haben das Wort Gottes aufgenommen. Und dann schreibt der Apostel Paulus, wenn wir an euer Werk des Glaubens gedenken. Für die Christen in Thessalonich stand vorne dran das Wort Gottes aufgenommen. Damals, als der Apostel Paulus die Gemeinde gegründet hat, Paulus freut sich und denkt gern zurück. Die Leute in Thessalonich haben das Wort aufgenommen, was wir ihnen gesagt haben. Daraus entsteht Glauben. Das Wort Gottes hören, daraus entsteht Glauben. Und aus dem Glauben folgen die Werke. Ja, wir gedenken an euer Werk des Glaubens. Der Glaube war da. Daraus folgten Werke. Werke, die aus dem Glauben folgten. Also die Apostel die Christen in Thessalonich haben Gottes Wort gehört. Es heißt einmal, sie sind Nachahmer der Apostel gewesen. Sie haben das Wort mit Freude aufgenommen. Die Christen in Thessalonich wurden Vorbilder für die ganze Gegend dort. Ja, und sie hatten ein natürliches geistliches Wachstum, dass der Glaube zu Taten führte. Das war eine natürliche Folge. Ja, aus dem Glauben entstanden Werke. Werke des Glaubens, das ist also eine ganz interessante Sache, ein ganz wichtiger Ausdruck, bei dem man mal ein Stück stehen bleiben sollte. Werke des Glaubens, also da wächst ein junger Mann auf, kommt zum Glauben an Jesus, ist vielleicht auch aus dem christlichen Elternhaus, von einem christlichen Elternhaus her geprägt worden, ja. Und eines Tages merkt er, ich möchte gern in der Gemeinde auch mitarbeiten. Ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich gehöre zur Gemeinde. Ich möchte gern auch mitarbeiten. Und dann setzt er sich mit jemandem in Verbindung, jemand aus der Kinderstunde. Ich würde vielleicht mit Kindern Gottesdienst halten. Geht das? Ja. Das ist ein Werk des Glaubens. Oder auch, jemand ist als Christ unterwegs und merkt, es ist dran in der Gemeinde, der Egon ist krank und ich muss nächste Woche los, ich muss nach der Arbeit muss mir einen Termin reservieren, weil ich muss Egon, meinen Glaubensbruder, besuchen, der ist krank. Ein Werk des Glaubens. Dinge, die aus dem Glauben herausgeboren sind. Der Glaube setzt in Bewegung. Ja, der Glaube wird vom Wort Gottes her genährt und aufgebaut. Der Glaube setzt in Bewegung. Ich denke, das ist etwas, was wir manchmal heute auch gerne unterschätzen. Ja, wir wollen praktische Dinge sehen, praktisches Christsein, alles richtig. Aber es gibt auch immer die Gefahr, wir handeln aus der eigenen Kraft heraus. Ja, und jemand schimpfte mal und sagte, die Gemeinde ist kein Arbeitslager. Man hat viel Programm, viel Ideen, was man machen kann. Und manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen und fragen, das, was wir machen wollen, sind das Werke des Glaubens oder sind es vielleicht auch manchmal schnelle Ideen, die womöglich uns sogar überfordern? Also das Werk des Glaubens, das sieht man bei manch einem, der sich auf den Weg macht und anderen Menschen dient, der Dinge erkennt, aha, das ist dran, der sich persönlich berufen sieht, eine Schwester, die sich persönlich berufen sieht, diese oder jene Aufgaben zu tun, Werke des Glaubens. Ja, ich erlebe das immer wieder so, ich schiebe manchmal vor mir her, bestimmte Aufgaben mal jemand zu besuchen, wo man merkt, man hat nicht immer Zeit dazu. Und man legt das Gott hin und bittet im Gebet, Herr, du siehst, ich müsste, ich sollte, ich wollte, aber ich finde die Zeit nicht. Und dann merkt man irgendwo, schenkt der Herr das Zeitfenster und man merkt, heute ist es dran, dies oder jenes zu tun, heute passt es. Der Herr hat das Gelingen dazu gegeben. Werke des Glaubens, das sind Dinge, auf der einen Seite Dinge, die nach draußen dringen, die praktisch sind. Aber manchmal auch Dinge, die im eigenen Leben stattfinden. Werke des Glaubens. Also Beispiel, jemand verdient an der Steuer vorbei Geld durch, ich sag mal, Schwarzarbeit. Und dann irgendwann merkt er, das gefällt Gott so nicht. Das kann ich so nicht weitermachen. Ja, und er meldet ein Gewerbe an und versteuert seine Einnahmen richtig. Weil es eben Gott so gefällt und Gott es so möchte. Das ist eben auch ein Werk des Glaubens. Ja, also die persönliche Heiligung, ein Werk des Glaubens. Oder Mann und Frau finden sich zusammen, das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, ob alt oder jung, ja, finden zusammen, wollen das Leben zusammen bestreiten, Tisch und Bett miteinander teilen und sie sagen, und es wird auch vorher die Ehe geschlossen. Wir wollen das auf eine richtige Grundlage stellen, die Gott gefällt. Es ist auch ein Werk des Glaubens. Ja, wo jemand sagt, ich möchte mein Tun auf Grundlagen stellen, die Gott gefallen. Das ist manchmal gar nicht ganz einfach. Da handelt man sich manchmal Nachteile ein. Ja, da muss man auch selber manchmal an sich halten und manchmal einen Schritt gehen, wo man sagen muss oder sagen würde, gefällt mir eigentlich nicht. Aber um des Herrn willen machen wir das jetzt so, weil es ihm so gefällt. Ja, also auch die persönliche Heiligung, wovon vielleicht erstmal nach außen gar nicht so viel dringt, auch das sind Werke des Glaubens. Und der Apostel Paulus freut sich über die Christen in Thessalonich, bei denen er sieht, das Wort Gottes trägt Früchte. Es weckt den Glauben. Aus dem Glauben folgt auch ein Lebensstil, der von guten Werken geprägt ist. Ja, oder auch das Gegenteil, was es heute auch manchmal gibt, dass jemand ausbrennt. Dieses Burnout ist ein großes Thema. Man sollte sehr zurückhaltend mit schnellen Antworten sein. Aber es kann damit zusammenhängen, da ist jemand gerannt, viel gemacht, aber im Grunde genommen Gott vergessen. Ein zweiter Schritt, die Mühen der Liebe. Haben wir wieder das Gleiche. Die Christen in Thessalonich haben Wort Gottes aufgenommen. Sie sind Nachahmer der Apostel geworden. Ja, und der Apostel Paulus schreibt von der Bemühung der Liebe. Also da war vorne dran die Liebe. Also man kann auch sagen von der Bemühung, die aus der Liebe folgt. Vorne dran die Liebe, daraus folgt die Mühe. Ein Blick in die Natur. Ja, also bei uns am Haus, wir haben einen kleinen Garten und im Frühjahr kann man die Vogelwelt schön beobachten. Die kommen an, bauen Nest, legen Eier, brüten ihre Jungen aus, haben zu tun wie verrückt, um die Jungen zu füttern, dass die Flügge werden. Da sieht man die Bemühung der Liebe. Das sieht man in der Vogelwelt. Ja, die Vogeleltern, die sind nur für ihre Brut da. Und so ist es auch manchmal im Leben. Wer Kinder aufzieht, der ist dann oft einfach nur für die Kinder da. Ja, das bestimmt den ganzen Lebenslauf über viele Jahre. Ja, von der Natur her, von der Vogelwelt bis auch rüber zu uns Menschen, sieht man, wie Gott sich das gedacht hat. Die Bemühung der Liebe. Da ist jemand für andere da. Man kann es sogar manchmal sagen, der verheizt sich für andere. Wäre interessant, so ein Vogelpaar, wie oft die das im Leben schaffen. Nehmen wir mal noch an Zugvögel, ja, im Herbst nach Afrika, im Frühjahr zurück, Nest bauen, Eier legen, brüten, Junge aufziehen, wieder zurück nach Afrika. Also ich weiß nicht, wie oft ein Vogel das im Laufe eines Jahres schafft, ja, aber der hat sich damit aufgebraucht. Ja, und das sind so Muster, die man manchmal in der Natur findet, auch bei uns Menschen. Ja, da zieht die Familie Kinder auf, kümmert sich um die Kinder und manch einer erlebt es, dann sind die Kinder aus dem Haus und auf einmal sind die Eltern alt und hilfsbedürftig und die Sorge geht bei den eigenen Eltern weiter. Und wenn man die eigenen Eltern versorgt hat, ist man selbst alt geworden. Ja, also das sind so Wege, die manch einer ganz praktisch erlebt. Ja, und da unterwegs ist immer wieder, merkt man, die Bemühung der Liebe. Also das sind so Muster, die Gott in seinem Wort uns sagt, die man aber auch in der Natur findet, auch im eigenen Leben findet. Also ein interessantes Grundmuster, was sich durchzieht. Und der Apostel Paulus sieht das eben, die Bemühung der Liebe, wo eben Leute langfristig dranbleiben, sich zu kümmern. Ja, ich habe jetzt gerade mal vom Bereich Familie gesprochen. Es ließen sich noch andere Dinge sagen. Jemand bleibt langfristig, eine Frau bleibt langfristig dran, immer wieder Kinderstunde zu halten. Ja, jemand bleibt langfristig dran, der Gemeinde vorzustehen, bleibt langfristig dabei, in der Bibelstunde mit dabei zu sein. Das sind die Bemühungen der Liebe, oft auch gegen Widerstände. Durch Widerstände hindurch, durch Probleme hindurch. die Bemühung der Liebe. Also auch das sieht der Apostel Paulus bei den Christen in Thessalonich, er freut sich darüber. Und ich frage mich ja, wenn wir in unsere Gemeinden reinschauen, wir wissen alle auch zu sagen, es steht nicht immer alles zum Besten. Und trotzdem denke ich, die Werke des Glaubens, wenn wir genau hinschauen, wir sehen sie. Die Bemühung der Liebe, wenn wir hinschauen, wir sehen sie. Und wir schauen noch einen dritten Punkt an, nämlich die Hoffnung und die Geduld. Also auch das bringt der Apostel Paulus hier an und das Ausharren in der Hoffnung. Also wieder der Punkt, jemand hört Gottes Wort, daraus wachsen Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, also die Hoffnung entsteht und weil jemand Hoffnung hat, kann er auch Schwierigkeiten auf sich nehmen, kann er auch mit Geduld, mit langen Atem Schwierigkeiten ertragen. Ja, also die Hoffnung, die praktisch zum Ausharren oder zur Geduld führt. Zunächst mal, wir haben eine Hoffnung. Jesus kommt wieder. Und darauf zielt auch der erste Thessalonicher Brief ab. Der Herr kommt wieder, wir werden einmal beim Herrn sein. Alles Leiden wird vorbei sein. Das ist die große Hoffnung, die wir als Christen haben. Ja. Aber und diese Hoffnung hat eben auch Auswirkungen. Diese Hoffnung gibt eben Kraft fürs Leben. Jetzt kann einer im Leben auch Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Jetzt kann einer auch Schwierigkeiten aushalten. Im Gemeindeleben erlebt man etwas von der Hoffnung, von der Geduld der Hoffnung, also von der Hoffnung, die zur Geduld, zum langen Atem führt, merkt man manchmal etwas daran, wenn man zum Beispiel einen Menschen besucht, der alt und krank geworden ist. Und dann besucht man ihn und denkt, man muss ihn im Glauben stärken und geht vom Pflegebett weg als einer, der selbst gestärkt ist. Ja, weil da jemand auf die letzte Wegstrecke seines Lebens eingebogen ist, und die Hoffnung hat, ich werde beim Herrn sein, der Herr trägt mich durch, der Herr ist da und das gibt mir auch jetzt den langen Atem für die Durststrecke, die ich noch zu gehen habe. Da sieht man etwas von der Geduld, die aus der Hoffnung auf Jesus hin hervorgeht. Ja, jemand kann langfristig Schwierigkeiten ertragen. Warum? Weil er eine Hoffnung hat, weil er einen Zielpunkt hat. Also in meinem Glaubensleben finde ich immer viele Parallelen zum Zahnarzt. Nehmen wir mal an, ja, morgen muss ich zum Zahnarzt. Warum? Weil rechts oben da ein paar Zähne defekt sind und das wird ein Zahnersatz. Und eine langfristige Behandlung. Also ist bei mir gerade nicht der Fall. Ne? Das wird eine langfristige Behandlung. Ach du Elend. Warum gehe ich hin? Ich weiß, wenn ich das durchgestanden habe, dann ist wieder alles in Ordnung und dann kann ich wieder auf beiden Seiten gleichmäßig kauen. Prima. Ne? Also man hat einen Zielpunkt, wo man hin will. Ja? Und weil ich diesen Zielpunkt vor meinem Auge habe, sage ich mir auch, gut, macht nun wirklich keinen Spaß, muss aber morgen losgehen, muss jetzt werden, dass ich wieder ordentlich kauen kann. Ja? Also wir Menschen brauchen einen Zielpunkt, dass Jesus wiederkommt, dass wir einmal beim Herrn sein werden, das ist ein Zielpunkt. Und das macht es auch möglich, dass jemand mit Geduld, mit Ausdauer arbeiten kann. Und so finden wir in dem ersten Thessalonicher Brief im dritten Vers diesen bekannten Dreiklang von Glaube, von Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Ja, und man merkt, dass für uns Christen ganz, ganz viel möglich ist. Ja, solange der Glaube in Ordnung ist, dieses Hören aufs Wort Gottes, ja, dieses Hören aufs Wort Gottes, der Glaube daraus entsteht, die Liebe daraus entsteht, die Hoffnung da ist. Also Gemeinde ist etwas ganz, ganz Zähes, das alle Schwierigkeiten der Zeit überdauern kann. Also Gemeinde kann etwas ganz, ganz Starkes sein, wenn sie beim Herrn bleibt. Das ist dem Apostel Paulus wichtig, ja, bei allem Leid. Und so schreibt er die Christen in Thessalonich an, weiter in Vers 4, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Christen in Thessalonich hatten einen schwierigen Stand. Sie mussten mit Verfolgung rechnen. Und der Apostel Paulus schreibt sie ja an, wir beten für euch, wir danken für euch, wir freuen uns über euch. Aber es geht noch weiter im Vers 4 und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Gemeinde in Thessalonich war in ihrer Stadt verfolgt und oft eben gerade nicht geliebt. Aber eine Gemeinde, die von Gott geliebt ist. Auch das spricht der Apostel Paulus ihnen zu. Wir kennen von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Also eine Gemeinde von Gott geliebt, von Gott geschätzt. Also auch das ist etwas, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Wir sind Gemeinde von Gott geliebt, von Gott geschätzt. Und wir kennen eure Auserwählung. Auserwählung, das hat seinen Ursprung im Alten Testament. Wer war im Alten Testament auserwählt? Das Volk Israel. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wer war auserwählt? Gott hat Abraham auserwählt, um durch Abraham den Segen in die Welt zu bringen. Den Segen des Evangeliums. Ja, also wir sind im Grunde genommen eine Frucht dieser Auserwählung. Gott hat Abraham auserwählt, weil er einen guten Plan für die Welt hatte. Hatte und hat und ausführt. Und Paulus schreibt, wir kennen eure Auserwählung. Auserwählung heißt, wir haben bei Gott eine ganz besondere Rolle. Ja, durch uns bringt Gott seine guten Gedanken hinaus in die Welt. Und das heißt eben auch, Gemeinde hat eine Funktion, hat eine Aufgabe. Die hat eine Herkunft, eine Verwurzelung bei Gott. Ja, und heute gehen viele Menschen durchs Leben ohne Verwurzelung. Die nicht wissen, bin ich von meinen Eltern geliebt oder manch einer, der nicht einmal seinen Vater kennt. Und das gibt richtige Lücken im Leben, wo jemand einfach im Leben auch nur schlecht zurechtkommt, weil ihm Wurzeln, weil ihm Halt fehlt. Das ist ein aktuelles Thema in unserer Zeit, man spricht manchmal von einer vaterlosen Gesellschaft. Und der Apostel Paulus schreibt ja, wir kennen eure Auserwählung. Also als Christen haben wir eine Verwurzelung bei Gott, haben wir einen Auftrag, wir sind dazu da, Gottes gute Gedanken in die Welt hinaus, in unsere Umwelt hinauszutragen. Und damit haben wir auch ein Ziel. Ja, und das kann auch einen Menschen auffangen und einen Menschen stabilisieren, der aus einem schwierigen Hintergrund, aus einem schwierigen Elternhaus kommt, der sagt, ich habe meinen Vater nie kennengelernt oder was weiß ich was. Wo echte Lücken da sind. Aber zu wissen, ich bin von Gott auserwählt, von Gott gewollt. Auserwählung heißt auch, ich bin wichtig. Wir kennen eure Auserwählung. Da schwingt auch der Gedanke mit, ihr Christen in Thessalonich, ihr seid bei Gott wichtig. Oder ihr Christen in Chemnitz, ihr seid bei Gott wichtig. Ihr seid gewollt, ihr seid wichtig. Ihr habt eine Zielstellung. Durch euch möchte Gott seine Gedanken in die Welt hinaustragen. Ja, und so macht der Apostel Paulus den Christen in Thessalonich Mut. Es ist ein ermutigender Brief, wo man auch seelsorgerlich viel lernt. Wie kann man mit Leuten sprechen? Wie kann man auch nicht so gute Dinge ansprechen? Da lernt man viel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Ja, und wenn ich zusammenfassen darf, was wurde gesagt? Es ging erstens um Dank für die Gemeinde. Es ging um Dank für Glaubensfrüchte, die wir in der Gemeinde sehen. Es geht um Dank dafür, dass wir auserwählt sind. Ja, und ich möchte es weiter so zusammenfassen. Was ist dem Apostel Paulus wichtig? Was transportiert er in diesen ersten Versen? Es ist Dank für Gemeinde, Dank an Gott für Gemeinde. Es ist Dank und vor allen Dingen Wertschätzung. Gemeinde ist wichtig. Gemeinde erfährt bei Paulus Wertschätzung. Er macht deutlich, sie ist in Gottes Augen wichtig. Dank und Wertschätzung. Ja, das sind die zwei wichtigen Stichworte aus diesen ersten Versen.